WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 7. November 1913, der Geburtstag des französischen Schriftstellers und Philosophen Albert Camus.
J'ai eu l'occasion de dire que je n'avais rien écrit qui de près ou de loin ne se rattache à cette terre.
Ich hatte schon öfter Gelegenheit darauf hinzuweisen, dass ich nichts geschrieben habe, was nicht mehr oder weniger mit Algerien zu tun hat. Ich verdanke diesem Land nicht nur meine Lektionen in Sachen Glück, sondern auch in Sachen Leid und Unglück.
Je lui dois mes leçons de souffrance et de malheur.
Jugend am Strand. Nach Tagen voller Geschrei, Sonne, heftiger Anstrengungen, dumpfer oder strotzender Begierde. Abend fällt übers Meer. Ein Mauersegler ruft schrill hoch im Himmel. Und ihm schnürt Angst die Luft ab.
Über Algerien und seine blutbefleckten und leidenschaftlichen Beziehungen zu Frankreich schreiben, bleibt ein gefährliches Unterfangen, vermerkt dieser Tage ein Historiker. Ein halbes Jahrhundert nach den eben zitierten Zeilen von Albert Camus, einem der einflussreichsten Denker der Nachkriegszeit. Heute, vor 95 Jahren, kommt der Sohn eines Weinbauarbeiters aus dem Elsass und einer fast tauben Spanierin aus Mallorca dort in Nordafrika zur Welt. Auf halbem Weg zwischen Elend und Licht, wie er es einmal poetisch nennen wird. In einem Milieu, das weitaus mehr dem der einheimischen arabischen Bevölkerung als dem der französischen Kolonialherren ähnelt.
Die Araber sind sofort Brüder für ihn.
So Camus-Biograf Daniel Rondeau.
Eine seiner ersten Veröffentlichungen im Alger Républicain ist eine Artikelserie über das Elend in der Kabylei. Das empört ihn zutiefst. Er schreibt, eine solche Armut habe er niemals bei weißen Franzosen, bei Europäern gesehen.
Cher Monsieur Camus, je vous apporte la bonne nouvelle.
1957 überbringt der schwedische Botschafter Albert Camus die Nachricht, man verleihe ihm für sein bedeutendes literarisches Werk, das mit klarsehendem Ernst die Probleme des menschlichen Gewissens in unserer Zeit gestaltet, den Nobelpreis für Literatur. Sofort betont der Geehrte,
ich bitte Eure Exzellenz der schwedischen Akademie, insbesondere den Dank eines französischen Schriftstellers aus Algerien zu überbringen.
Das Wort hat zu dieser Zeit besonderes Gewicht. Seit 3 Jahren zerfleischen sich die beiden Länder in einem Konflikt, der in der Unabhängigkeit Algeriens und der Vertreibung der Franzosen enden wird. Albert Camus steht zwischen den Fronten. Verurteilt die kolonialistischen Exzesse, kann sich aber auch nicht für den Unabhängigkeitskampf aussprechen. Spöttisch wendet sich die Pariser Intelligenzia ab von dem ebenso erfolgreichen wie kritischen Romancier, Dramatiker und Essayisten, den sie nun als utopischen Idealisten abtut. Noch 1957 erhofft Camus tatsächlich einen Staat abseits von Ideologie und Religion.
Ich glaube an eine mögliche Gemeinschaft, die unvergleichlich besser wäre als jede Form von Trennung und die meiner Ansicht nach nur im Föderalismus bestehen könnte. Araber, Franzosen und Berber müssten gleichermaßen in einem zu definierenden Parlament vertreten sein. Das ist meine Lösung.
Müsste er realistischer sein? In der Nachkriegszeit gehört Albert Camus zum legendären Kosmos des Pariser Viertels Saint-Germain-des-Prés. Im Krieg hat er 2 Theaterstücke, einen Essay und den Roman Der Fremde veröffentlicht. Thema: die Absurdität des menschlichen Daseins. 1947 erscheint Die Pest, Bestandteil seines 2. Themenzyklus, Die Revolte gegen die Absurdität. Wieder vervollständigt von 2 Dramen und 1 Essay. Fast über Nacht wird der Mann berühmt, der vor dem Absurden der Diktaturen und Ideologien nicht kapituliert, sondern die Rebellion proklamiert. Camus debattiert, trinkt, tanzt mit Sartre und Simone de Beauvoir, bis der tiefe Graben zwischen den beiden bürgerlichen Existenzialisten und dem liberalen Humanisten Camus sich nicht mehr überbrücken lässt.
Die kommunistischen Philosophen sagen, ich sei ein reaktionärer Philosoph. Die reaktionären Philosophen, ich sei ein kommunistischer Philosoph. Die Atheisten finden mich sehr christlich, die Christen bedauern meinen Atheismus. Ich gestehe, mich in diesen Widersprüchen nicht ganz zurechtzufinden und habe beschlossen, weiter zu sein, was und wie ich bin.
Diesen weiten Weg vom ungestümen Arbeiterkind unter der heißen Sonne Nordafrikas bis zum kühl distanziert resonierenden Literaturnobelpreisträger hat Albert Camus gerade angefangen zu beschreiben, als er schon 1960 mit 46 Jahren bei einem Autounfall ums Leben kommt. Sein autobiografisches Romanfragment »Der erste Mensch« findet sich in der Aktentasche auf dem Rücksitz. Sehr viel später wagt seine Tochter Catherine, es herauszugeben.
Oui, c'est ma mère qui avait fait la première dactylo.
Meine Mutter hat die erste Maschinenabschrift gemacht, als sie das Manuskript fand. Damals war ich 14. Sie hat es den Freunden von Camus gezeigt, die alle meinten, es sei besser, es nicht zu veröffentlichen.
Bei aller Unvollkommenheit sind die knapp 300 Seiten des ersten Menschen Camus persönlichster und anrührendster Text.
Mama, sie sah ihn ohne zu lächeln mit ihrem zerstreuten, sanften Gesichtsausdruck an. Ich dachte, Papa und du hättet nie zusammen in Algier gewohnt. Nein, nein. Hast du mich verstanden? Sie hatte ihn nicht verstanden. Das sah er an ihrem erschrockenen Blick, als wolle sie sich entschuldigen. Er wiederholte seine Frage langsamer und deutlicher. Also wart ihr doch in Algier?
Ja.
Aber wann war das? Ich weiß nicht. Sie musste sich in ihrem verdunkelten Gedächtnis zurücktasten. Nichts war sicher. Das Gedächtnis der armen Leute ist lückenhafter als das der Reichen. Aus Mangel an räumlichen und zeitlichen Anhaltspunkten. Sie verlassen nur selten den Ort, an dem sie ihr graues, gleichförmiges Dasein leben. Natürlich gibt es das affektive Gedächtnis, das angeblich am verlässlichsten ist. Aber Mühsal und Arbeit nutzen Gefühle ab. Aus Müdigkeit vergisst man schneller. Die verlorene Zeit findet sich nur bei den Reichen wieder.
Offenbar sollte Der erste Mensch Camus Hauptwerk werden. Eine Summe von mindestens 600 Seiten, Mittelpunkt eines dritten Zyklus zum Thema der Liebe, als dem Motor, der die Revolte gegen das absurde menschliche Dasein ermöglicht. Es ist seiner Mutter gewidmet, die es niemals lesen würde, weil sie Analphabetin war und sich nur schwer äußern konnte. Ohne die stumme Präsenz dieser Frau und den aktiven Einsatz seines Volksschullehrers, der Camus den Besuch des Gymnasiums ermöglicht, hätte es den Romancier nicht geben können. Doch selbst der Freund und Journalist Roger Grenier ist zunächst gegen die Veröffentlichung des Manuskripts. 1994 sagt er dazu:
Sogar der Nobelpreis hat ihm nicht gut getan, weil es hieß, der kröne ein fertiges Werk, der Autor habe nichts mehr zu sagen und überhaupt sei er viel zu konventionell moralistisch. Wenn wir diese Kindheitserinnerungen so herausgebracht hätten, wie sie nun vorliegen, hätte es geheißen, naja, jetzt erzählt er schon von seiner Kindheit, während die Dinge sich heute völlig geändert haben zugunsten von Camus.
Im Gegensatz zu vielen anderen Intellektuellen seiner Zeit engagiert sich Albert Camus im Zweiten Weltkrieg sofort in der Resistance gegen die deutsche Besatzung, vor allem als Journalist. Zunächst in Algier, dann im Mutterland Frankreich, wo er 1944 als Chefredakteur der bis dato im Untergrund erscheinenden Zeitung Combat bekannt wird.
Bei Combat hat er ein Team gebildet.
Roger Grenier.
Er wäre gern ohne Hierarchie ausgekommen. Er wollte, dass jeder in der Zeitung alles macht und hat oft versucht, den Leitartikel von jemand anderem schreiben zu lassen. Wobei ich sagen muss, dass das niemand so gut konnte wie er. Aber sein Ideal war, dass man jeden Tag etwas anderes machte und alles gemeinsam erdacht und geschrieben würde.
Beiläufig notiert Camus dabei Maximen, die noch heute ins Stammbuch jedes Journalisten passen.
Gut informieren statt schnell informieren. den Sinn jeder Nachricht durch einen entsprechenden Kommentar präzisieren, einen in jeder Hinsicht kritischen Journalismus ausüben, weder hinnehmen, dass die Politik über die Moral siegt, noch dass die Moral zum Moralismus verkommt.
Das Theater wird für Albert Camus in den kontroversen 50er Jahren immer mehr zum Zufluchtsort. Hier lebt er auf, wenn ihn die philosophischen und politischen Debatten zermürben und kränken.
Als ganz junger Mann habe ich selbst auf der Bühne gestanden, Regie geführt und in Algier, wo es kein Theater gab, eines geschaffen. Die Bühne interessiert mich wegen der Probleme, die sie stellt und auch wegen der Möglichkeit, dort direkt und in Fleisch und Blut imaginäre Figuren leben zu lassen. Botschaften kommen erst an zweiter Stelle. Ich kann sagen, dass ich mich eher als Künstler denn als Moralist oder Philosoph fühle. Ich befürchte immer, dass man diesen Aspekt meiner Arbeit etwas vernachlässigt. Das Theater erlaubt mir, meinen Sinn für Komposition, Harmonie, Rhythmus, Bewegung auszuleben. Lauter Probleme, die sich einem Künstler stellen, niemals einem Philosophen. Man muss sich Sisyphos als glücklichen Menschen vorstellen.
Ist der Kernsatz von Camus' Essay über den Mythos des von den Göttern der Antike zu ewiger sinnloser Arbeit verdammten Menschen. Denn diese Allegorie menschlichen Daseins ist für ihn kein Grund zur Verzweiflung. Erst die Annahme der Beschränktheit macht frei, meint er. Modern salopp verkürzt, du hast keine Chance, also nutze sie. Die sarkastische Stellungnahme von Camus zur Kritik an seinem Essay »Der Mensch in der Revolte« klingt heute durchaus aktuell.
Die Revolution des 20. Jahrhunderts und die heutige bürgerliche Gesellschaft sind für mich nur die beiden Seiten desselben Nihilismus, den wir überwinden müssen. Mir scheint, dass mein Buch keineswegs eine romantische und idealistische Haltung definiert, sondern im Gegenteil gegen die philosophische Romantik und die Täuschungen Stellung bezieht, die aus dem historischen Materialismus einen beschämenden Idealismus machen. Ich glaube jedenfalls nicht, dass meine Sache schon verloren ist.
Immer wieder lassen sich Künstler von Albert Camus inspirieren. Auch in der Musik, wie The Cure von seinem Roman Der Fremde. Das freut Catherine Camus, die zusammen mit ihrem Zwillingsbruder seit dem Tod der Mutter das umfangreiche Erbe verwaltet. In jenem Haus in Lourmarin in der Provence, das sich Albert Camus 1958 mit dem Nobelpreisgeld kauft. Die Anwältin hat dafür ihren Beruf an den Nagel gehängt und widmet sich von früh bis spät den Seminaren, Doktorarbeiten, Anfragen und Publikationen des Werks ihres mittlerweile in 63 Sprachen übersetzten Vaters.
Man hat von ihm ein etwas starres, moralisierendes Bild. Das stimmt überhaupt nicht. Er war so lebhaft und fröhlich, komisch. Er brachte mich immer zum Lachen. Und gleichzeitig streng, sehr streng.
Ohne wirkliche Freiheit und eine gewisse Ehre kann ich nicht leben. So sehe ich meinen Beruf. Und ich weiß auch, dass ich vor allem versucht habe, die Wörter zu respektieren, die ich geschrieben habe. Denn durch sie wollte ich diejenigen respektieren, die sie lesen konnten und die ich nicht täuschen wollte.
Für mich ist es wichtig, möglichst vielen Leuten den Zugang zu diesem Werk zu ermöglichen. Camus sagt immer wieder, die Lüge sei tödlich. Und wir krepieren gerade wieder an Lügen, an diesen ganzen Redensarten und Umschreibungen, die nicht wirklich sagen, was Sache ist. All das erstickt und tötet das Leben.
Zeitzeichen. Täglich um 8:55 auf WDR 5, um 15:45 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. WDR.de